Ja, also ich habe ein Thema heute mitgebracht. Im Prinzip eine Bibelstelle. Also das heißt, wir lesen mal heute was aus der Bibel und gucken mal, was uns das zu sagen hat. Und das Lied passt eigentlich auch ganz gut, weil es darum geht, um das Wesen des Reiches Gottes im Unterschied zu dem Wesen der Welt, wie es bei uns zugeht. Und da sind einige wirklich überraschende Sachen drin, weil nämlich das Wesen des Reiches Gottes ist für uns so mit dem, was wir an Prägung haben und an Ideologie mitkriegen in der Schule und in der Gesellschaft, irgendwie nicht zu fassen. Das Wesen des Reiches Gottes ist einfach anders. Und das Gleichnis hat Jesus mal erzählt, das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg Gottes. Kannst du mal anwerfen. Ich lese das einfach mal vor, das ist jetzt nach Elberfelder. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und um die neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den letzten bis zu den ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Der Altkanzler Gerhard Schröder wurde mal nach seinem Lieblingsgleichnis gefragt. Und da hat er gesagt: Also, mein Lieblingsgleichnis aus der Bibel, das ist das von den Arbeitern im Weinberg, weil alle den gleichen Lohn empfangen. So. Jetzt weiß man eigentlich von Gerhard Schröder, der ist nicht Christ, der ist Sozialist. Das heißt, dieses Gleichnis kam ihm irgendwie sozialistisch vor. Alle kriegen den gleichen Lohn. Aber ich frage mich trotzdem, ist das Reich Gottes sozialistisch, im sozialistischen Sinne gerecht? Alle kriegen den gleichen Lohn. Hat vielleicht Gerhard Schröder das Gleichnis noch nur so halb in Erinnerung gehabt, aus dem Kindergottesdienst oder so, und hat das gar nicht richtig gelesen. An und für sich könnte man sagen, gleicher Lohn für alle ist doch super. Jeder hat sein Auskommen, niemand braucht zu hungern. Aber trifft das den Kern dieser Geschichte? Also wir, wie wir geprägt sind, würden sagen: Mensch, das ist eigentlich wirklich ungerecht. Wir würden mit den Arbeitern, die zuerst da waren, sagen: Warum kriegt der jetzt genauso viel wie ich? Für gleiche Leistung gibt es den gleichen Lohn. Nicht für den Tag vertrödeln und hinterher nochmal eine halbe Stunde arbeiten und dann den gleichen Lohn empfangen. Das ist, tja, irgendwie ungerecht. Warum sollte man dann eigentlich morgens anfangen zu arbeiten? Warum sollte man das tun? Wäre ja jeder dumm, der nicht bis ganz zum Schluss wartet und dann erst kurz vor Ultimo sozusagen einsteigt in den Weinberg und dann kriegt er das Gleiche. In der Welt stimmt das, gleiche Leistung, gleicher Lohn, da macht das Sinn. aber hier spricht Jesus vom Reich Gottes und das Reich Gottes ist eigentlich immer für eine Überraschung gut. Schauen wir uns mal die Geschichte noch ein bisschen näher an. Also Jesus fängt gleich an, er macht ein Gleichnis für das Reich Gottes, da hat er ganz viele gemacht, wenn man da in den Evangelien guckt, da gibt es, sag ich mal, unzählige Gleichnisse. Wie ist das mit dem Reich Gottes? Jesus tut das häufig und er greift Geschichten auf, die seinen Zuhörern geläufig waren, die die täglich sozusagen mitgekriegt haben. Und genau hier macht er das auch. Er nimmt ein Beispiel aus dem Umfeld der Menschen. Und zunächst beginnt die Geschichte auch relativ normal. Ein reicher Gutsbesitzer braucht preiswerte Arbeitskräfte für seinen Weinberg. Er hat viel zu tun. Es ist vielleicht gerade die Zeit der Weinlese, wo es darauf ankommt, möglichst schnell die Trauben einzubringen, weil die werden reif und dann fängt das schlechte Wetter an in Israel. Dann kommt der Regen und Unwetter und so weiter und dann werden die Trauben auch schnell mal beschädigt. Deswegen braucht der reiche Gutsbesitzer gerade in dieser Zeit möglichst viele Arbeitskräfte. Und dann geht er zum Arbeitsamt und fragt, ob da vielleicht jemand da ist, der gerade Arbeit braucht. Er braucht für einen Tag die Arbeit. Damals war das so, dass auf den Märkten, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch so einen orientalischen Markt vorstellen, da ist immer dichtes Gedränge, auf den Märkten gab es Essen, da gab es Kleidung, da gab es Werkzeug, da gab es Vieh und es gab auch Tagelöhner. Das heißt, man konnte da Arbeiter kaufen. Jetzt kann man sagen, Tagelöhner, wie sind die so in der Stellung? Die Tagelöhner kommen eigentlich in Israel und auch in der damaligen Zeit noch unter den Sklaven. Im Prinzip, wenn der reiche Gutsbesitzer einen Knecht hat oder einen Sklaven, dann haben die auf jeden Fall ihr Auskommen. Die haben zu essen, die wissen, wo sie sich hinlegen können, die haben auch viel Arbeit, aber so ein Tagelöhner, der geht auf den Markt und hofft, dass er für diesen Tag seinen Lohn kriegt und für diesen Tag, für seinen Lohn, kann er sich für diesen Tag was zu essen kaufen. Und die haben kein geregeltes Einkommen. Und wenn er mal keinen Lohn kriegt, dann ja, kommt nicht das Sozialamt und sagt, ja, okay, jeder soll was zu essen haben, was hier wirklich super ist in unserer Gesellschaft. Aber dann müssen die eben hungern, er und seine Kinder und seine Frau. Oder müssen gucken, dass sie irgendwo anders was sammeln oder sonst wie. Also es ist schon, das sind die, sag ich mal, von der Stellung her am untersten waren, auch in Israel. Die kommen und die holt der Gutsbesitzer für seinen Weinberg. Dann ein bisschen interessant ist, der Gutsbesitzer geht erst früh morgens dahin, also das heißt, der ist zwar reich, aber nicht faul, der steht früh auf. Manchmal glauben wir ja, dass die Reichen sind eher faul und haben ihr Geld und können sich ein schönes Leben machen, macht der nicht. Genauso aber auch die Armen, die sind auch nicht faul, die stehen auf dem Markt und wollen Arbeit haben. Also die Tagelöhner. Also geht er frühmorgens hin, findet Leute und stellt die ein. Die ersten Frühaufsteher verhandeln noch über den Lohn mit dem Weingärtner und werden dann eingestellt. Also sie kommen überein, es gibt einen richtigen regulären Arbeitsvertrag, ein Denar oder ein Silbergroschen ist der Lohn und das war auch der normale Lohn, den ein Tagelöhner damals gekriegt hat. Das war im Übrigen auch der Lohn, den ein römischer Soldat pro Tag gekriegt hat. Also es ist jetzt keine Ausbeutung gewesen, es war richtig normal. Der hat denen aber auch nicht mehr gegeben, als ihnen zusteht, also kann man auch nicht sagen. Wenn man das mal auf heutige Verhältnisse bezieht, eigentlich ist der Wert an sich eines Silberlings ungefähr 50 Cent. Wenn man das aber so umrechnet mit Geldwert und so weiter, kann man sich vorstellen, irgendwie was ein Hilfsarbeiter oder ein Arbeiter verdient. Das sind dann vielleicht 30 bis 40 Euro am Tag, wenn man jetzt, sag ich mal, 5 Euro die Stunde kriegt, wenn man 7 Euro die Stunde kriegt, mehr. Also vielleicht 50 Euro, also nichts für große Sprünge, aber es reichte zum Leben. Dann geht der Gutsbesitzer, der merkt, also das ist zu viel Arbeit, ich brauche noch Leute in meinem Weinberg, geht er los um die dritte Stunde, das ist so circa um 9 Uhr, und wirbt weitere Arbeiter an. Diesmal gibt es keine Lohnverhandlungen, die Arbeiter waren froh, dass sie überhaupt Arbeit gekriegt hatten für den Tag, weil dritte Stunde ist schon 3 Stunden müßig rumgestanden und er hat denen gesagt, ich gebe euch, was recht ist. Ich will euch geben, was recht ist. Ja, Was Recht ist, heißt normalerweise, das konnten die eigentlich von ausgehen, anteiliger Tageslohn je nach der gearbeiteten Stundenzahl. Das heißt, wenn man dann 9 Stunden gearbeitet hat, kriegt man 3/4 Denar. Dann ging der Gutsherr aber wieder aus, ging um die 6. Stunde aus und ging um die 9. Stunde aus. Es war immer noch genug Arbeit da im Weinberg. Und er stellte weitere Tagelöhner ein, wieder mit dem Hinweis, was Recht ist, will ich dir geben. Selbst kurz vor Feierabend, das war die 11. Stunde, das ist 1 Stunde vor Feierabend, geht er nochmal los und sieht noch Leute da, die dort standen und für den Tag keine Arbeit gekriegt hatten. Also die standen nicht dort, weil sie keine Lust hatten zu arbeiten, sondern sie hatten keine Arbeit bekommen. Die waren vielleicht, hatten die einen anderen Arbeitgeber, mit einem anderen Arbeitgeber verhandelt und sind deswegen nicht zum Zug gekommen. Und auch die stellt der Weingärtner noch ein für 1 Stunde. Die waren wahrscheinlich schon am Verzweifeln und haben sich überlegt, wie komme ich jetzt an mein Auskommen für den Tag, weil Ersparnisse konnten die eigentlich nicht machen. Man, also die Uhrzeiten nochmal als kleiner Einschub in Israel richteten sich nach der Sonne. Das heißt, die 0. Stunde war Sonnenaufgang und die 12. Stunde war Sonnenuntergang. Das heißt auch, im Winter war der Tag kürzer als im Sommer. Und das heißt auch, im Sommer haben die länger gearbeitet. Also eine richtige Uhrzeit, sage ich mal, dass 1 Stunde immer gleich lang war, hatten die eigentlich gar nicht. Wenn die Sonne im Zenit stand, war es Mittag, dann war die 6. Stunde und wenn sie so auf halber Höhe war, halb auf dem Weg zum Zenit war die 3. Stunde und halb auf dem Weg zum Untergang vom Zenit war dann die 9. Stunde. Nur das nochmal kurz, damit man sich das vorstellen kann. Soweit ist eigentlich die Geschichte relativ normal gelaufen. Wenn der viel Arbeit hat und muss seine Früchte einbringen im Weinberg, dann stellt er auch kurz vorher noch Leute ein. Und dann wird es Abend und die Geschichte nimmt eigentlich einen völlig anderen Verlauf, als die Zuhörer das vielleicht auch erwartet haben. Der Verwalter, der Hausherr ruft seinen Verwalter und lässt den Lohn auszahlen. Normal wäre gewesen, die Ersten, die zuerst angekommen sind, kriegen auch zuerst ihren Lohn. Die haben schließlich 12 Stunden gearbeitet. Das heißt, sie sind müde. Das heißt, die müssen nicht noch lange warten, bis irgendwie sie ihren Lohn kriegen. Dass der Tagelöhner am gleichen Tag seinen Lohn kriegt, ist auch im Gesetz von Mose festgelegt gewesen. Und dann würde man sagen, okay, dann kommen die Nächsten und die Letzten, die nur 1 Stunde da waren, die kriegen ihren Lohn am Schluss. Aber er sagt seinem Verwalter explizit, fange bei den Letzten an, zahle ihnen den Lohn und bis zu den Ersten. Die Reihenfolge wird hier einfach umgekehrt. Die Letzten bekommen den Lohn zuerst. Die Ersten bekommen den gleichen Lohn, obwohl sie viel länger gearbeitet haben. Das ist ungerecht, oder? Das fanden die Arbeiter auch. Die fangen an, sauer zu werden und Vorwürfe zu machen. Aber der Gutsbesitzer weist den Redelsführer zurecht. Das ist alles korrekt abgelaufen. Wir sind uns doch einig geworden und ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Oder findest du es vielleicht falsch, wenn ich gütig bin, wenn ich anderen Gutes tue? Tja, soweit die Geschichte. Einfach mal so zur Orientierung, wer ist wer und was ist was im Gleichnis, nur damit man die Übertragung vielleicht hinkriegt, das ist eigentlich relativ trivial. Wer ist wer? Der Gutsherr, der Gutsbesitzer und Hausherr, das ist natürlich Gott. Die Arbeiter, die angestellt wurden, das sind die Jünger, beziehungsweise wir, die wir vielleicht hier in der Gemeinde sind oder die wir Jesus angehören. Wir sind die Arbeiter. Der Verwalter, der den Lohn auszahlt, das ist im Prinzip die Arbeitssuchenden, das sind im Prinzip alle Menschen. Die sind auf dem Marktplatz und suchen irgendwie nach Gottes Reich eigentlich. Manchmal wissen sie es nicht, suchen sie nach irgendwas anderem, versuchen das bei irgendwelchen anderen Arbeitgebern zu finden, was sie zufrieden macht, wo sie den Lohn kriegen, wo sie vielleicht ewiges Leben kriegen, wo sie Hilfe bekommen und treffen so vielleicht auch nicht den Gutsbesitzer, der den Weinberg hat, wo jeder das Gleiche kriegt, wo jeder bezahlt wird und genug Auskommen hat. Also alle Menschen sind die Arbeitssuchenden und der Verwalter, der den Lohn ausgibt hinterher, der dann zu Gericht sitzt und so weiter, das ist Jesus. Ja, was gibt es noch für Sachen? Also das sind die Personen, die handelnden Personen aus dem Gleichnis. Was ist was? Der Weinberg, der Marktplatz ist die Welt, in der wir leben, wo wir auf der Suche sind. Der Weinberg, das Reich Gottes, und der Lohn ist die Erlösung, das ewige Leben. Soweit erstmal in Kurzform. Natürlich hat diese Geschichte auch einen Kontext, in dem die Jünger waren. Also Jesus hat die nicht einfach so erzählt, das hatte einen Anlass. Und es ist manchmal ganz interessant, grundsätzlich in der Bibel mal zu gucken, warum hat Jesus das erzählt? Was ist vorher eigentlich abgelaufen? Wieso kommen die auf diese Frage? Hat er das einfach so gemacht, damit man mal ein Bild davon kriegt, oder ist da eine konkrete Frage hinter? Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass eine konkrete Frage dahinter war. Und dieses Gleichnis hat er erzählt in der Zeit, kurz bevor er nach Jerusalem gegangen ist, um dann seinen Weg anzutreten. Und gerade in dieser Zeit hat Jesus versucht, seinen Jüngern viel vom Wesen Gottes und seines Reiches mitzugeben, was eigentlich durchläuft sein ganzes Wirken. Im Prinzip ist Jesu Aufgabe gewesen, neben der Erlösung, also das ist natürlich die Hauptaufgabe, uns zu zeigen, wie Gott eigentlich ist. Weil in der gesetzlichen Welt, die es in Israel so gab, im Alten Testament war das Bild schon etwas verzerrt. Es war der gleiche Gott, aber die Menschen hatten noch nicht das vollständige Bild. Und diesen Gott der Liebe, den Gott des Erbarmens, den hat erst Jesus uns vollständig offenbart. Der Ausgangspunkt fängt eigentlich schon in Kapitel 18 an. Die Jünger fragen Jesus, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Es geht um Macht und Einfluss im zukünftigen Reich. Die wollten ja alle Jesus nachfolgen, damit sie hinterher im zukünftigen Reich ganz vorne dabei sind. Und dann sagt Jesus, Matthäus 18, Vers 3 und 4, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Also das finde ich schon ein starkes Stück. Die fragen, wer ist eigentlich der Größte? Und Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Das ist für die, glaube ich, noch mehr, sage ich mal, ein vor den Kopf stoßen gewesen, weil Kinder damals nicht diese große Bedeutung hatten. Die waren erst, wenn sie richtig was Nütze waren, dann waren sie auch was wert, wenn sie mitarbeiten konnten. Die mussten relativ früh schon mitarbeiten. Und das war nicht so wie heute, dass die Kinder sozusagen das höchste Gut sind, um das man sich dann kümmert und die betütelt wie sonst was, sondern die liefen dann halt so mit. Das heißt, die hatten keinen Einfluss, die hatten keine Macht. Da war die Frage nach der Macht im Himmel. Und dann sagt Jesus, werdet wie ein Kind. Strebe überhaupt nicht nach Macht. Macht ist überhaupt nicht das Ding, worum es geht. Gleich daran schließt sich an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da sagt er, wenn ein Schaf verloren ist, die 99 lasse ich links liegen, das eine werde ich suchen. Das wird der Vater im Himmel machen. Und diese verlorenen Schafe, ich weiß nicht, wir waren alle mal verlorene Schafe. Wir sind froh, dass wir gefunden wurden. Jetzt gehören wir zu den 99, die zur Herde gehören. Und dann ist mal die Frage, sind wir eher darauf bedacht, dass Jesus sich um uns kümmert, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, dass wir einen schönen Lobpreis haben, uns gut fühlen? Oder sind wir darauf bedacht, dass Jesus dem verlorenen Schaf nachgeht und lassen das auch zu? Und helfen ihm vielleicht dabei. Also das Verlorene ist im Prinzip das Schwache und das Unbedeutende, auch in der damaligen Zeit. Das kommt direkt in den Zusammenhang, wer ist wohl der Größte? Also der Jesus, der Vater, Gott, der Schafhirte, kümmert sich um die Verlorenen, nicht so sehr um die, die schon errettet sind. Dann fragt Petrus in der Folge, wie ist denn das mit der Vergebung? Der hat dann auch gesehen, gut, das Verlorene, das kommt dann wieder in die Herde, dem wird vergeben und so weiter. Wie oft muss ich denn eigentlich vergeben? Siebenmal, sagt Jesus, siebenmal, 70 Mal, also praktisch unbegrenzt. Also ich glaube nicht, dass jemand auf die Idee kommt, mitzuzählen. Und beim 490. Mal, wenn mein Gegenüber mich wieder angepuppt hat, dann höre ich auf, dann vergebe ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, damit nicht gemeint. 7x70 Mal heißt im Prinzip immer Vergebungsbereitschaft. Das ist auch ein Wesen vom Reich Gottes. Dann schließt sich gleich an das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, der, sage ich mal, schuldig war, dem König so viel, dass er es nie im Leben bezahlen konnte. Das war eine unvorstellbar große Menge Geld, die, ich glaube, 10.000 Talente oder so. Und im Prinzip sagt Jesus da was über die Vergebung aus. Wir sollen genauso vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Und wir können gar nicht so viel vergeben, wie Gott uns vergeben hat, weil wir einfach, es geht gar nicht, dass jemand so an uns schuldig werden kann, wie die Menschen an Gott schuldig geworden sind. Das geht einfach nicht. Dann kommt nochmal die Segnung der Kinder, wo die, sag ich mal, sich das nicht gemerkt haben, die Jünger, dass Jesus was für Kinder übrig hat und dass sie selbst wie die Kinder werden sollten und dann erstmal die Kinder wegschicken wollten, weil Jesus zu tun hat, aber er hat die zu sich genommen. Und dann kommt der reiche Jüngling in der Reihenfolge und fragt, was soll ich denn Gutes tun, um ins Paradies zu kommen? Dann sagt Jesus, halte die Gebote. Und sagt er, halte ich alle, mache ich alles. Was gibt es denn noch, was ich tun kann, um sicher zu sein? Und sagt er, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und was lehrt uns das? Dann kommt die ganze Geschichte mit den Reichen. Es ist schwer, dass ein Reicher in den Himmel kommt, aber es ist auch schwer, dass ein Armer in den Himmel kommt, weil das ist einfach alles Gnade. Das lehrt uns im Prinzip, du kannst dir das Paradies nicht verdienen, indem du gut bist oder Gutes tust. Man kann den Himmel nicht mit Werken verdienen, es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Nämlich hängen wir unser Herz an den Reichtum oder an sonst irgendwas, an unseren Partner, an unsere Arbeit, an unser Hobby oder so, oder hängen wir unser Herz an Jesus. Und der reiche Jüngling, der hat irgendwie sich für den Reichtum entschieden und ist Jesus nicht nachgefolgt. Und dann kommt Petrus und sagt in Vers 27, das kommt jetzt unmittelbar vor dem Gleichnis, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinen Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Das kommt uns bekannt vor, das hatten wir auch schon mal heute, diesen Ausspruch. Dann erzählt Jesus unser Gleichnis. Was wollte Jesus mit dem Gleichnis den Jüngern verdeutlichen, wenn man sich so diesen Ablauf mal vor Augen führt? Die Ausgangsfrage war die Frage von Petrus, was haben wir eigentlich davon, dir nachzufolgen? Und die Antwort von Jesus ist, hey, ihr habt das ewige Leben und ihr 12, habt noch mehr, ihr dürft dann noch die Stämme Israels richten und sitzt auf Thron. Ihr habt das ewige Leben, das ist das, was eigentlich der Lohn ist. Also der Lohn ist nicht klein, der Lohn ist groß, der Nachfolge Jesu. Das ewige Leben ist der Lohn. Und auch was vielleicht noch dazu kommt, wenn die da auf Thronen sitzen und so weiter, ist vielleicht auch ganz nett. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass denen das Spaß macht, den Jüngern, den Zwölfen, wenn die da sitzen. Aber dann kommt auch noch so eine Warnung, Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Das heißt, du kannst dir das Reich Gottes nicht verdienen. Das Reich Gottes ist reine Güte. Es gibt keinen Leistungslohn. Das hat man ja in dem Gleichnis auch gesehen, die haben alle das Gleiche gekriegt. Niemand kann sich auf die Taten im Reich Gottes etwas einbilden. Die Letzten, Fischer, Zöllner und Sünder, können die Ersten im Reich Gottes sein, wie es bei den Jüngern war. Das waren einfache Leute, das waren Leute, die in der Gesellschaft nicht viel galten. Und die Ersten, die Reichen vielleicht, der reiche Jüngling, die Pharisäer, die immer Gottes Gebote gehalten haben und so weiter, die Oberen, die haben es schwer, in das Reich Gottes auch nur zu kommen, weil die an ihrer Stellung festhalten und an ihrem Reichtum. Aber es ist auch eine Warnung für die Jünger. Die Jünger sind jetzt im Reich Gottes. Euch ist das Vorrecht gegeben, die Ersten in meinem Reich gewesen zu sein, sagt Jesus zu denen mit dem Gleichnis, aber leitet daraus keine Vorteile gegenüber den später hinzugekommenen ab. Jeder ist im Reich Gottes gleich viel wert, unabhängig von der Dauer seiner Gemeindezugehörigkeit, von der Dauer, wie lange es gedauert hat, bis er bekehrt ist, unabhängig davon, wie viel er getan hat. Der Wert eines Menschen hängt davon überhaupt nicht ab. Ganz schnell kann es passieren, wenn ihr denkt, ihr seid die Ersten, ihr habt die Gemeinde mitbegründet oder so. Wenn ihr denkt, ihr seid die Ersten, wie toll sind wir doch und wir sind schon so lange dabei und der Nächste, der sitzt da und kennt noch nicht mal in der Bibel irgendwie die Reihenfolge der Evangelien und so weiter und blättert da ganz, ganz verwirrt drin. Man gut, dass ich so toll bin und das alles schon weiß und so viel von Gott gelernt hat. Ja, das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Das ist nichts, was uns irgendwie hinterher mehr Lohn gibt. Wir haben das ewige Leben. Und es kann durchaus sein, dass Gott dann auch mal die Ersten ein bisschen zurückstutzen muss, dass er mich zurückstutzen muss, wenn ich irgendwie stolz werde, dass er Frank oder Andreas oder Aimé oder sonst irgendwen zurückstutzen muss, weil wir können uns nichts darauf einbilden, dass wir jetzt hier vielleicht vorne stehen oder sonst wie. Das ist ein Vorrecht, eine Gnade und dadurch sind wir keinen Deut besser als diejenigen, die irgendwie hier sauber gemacht haben. Das ist eine Riesenfläche hier, mit die zu wischen, dauert eine ganze Zeit. Also und wir sind wirklich einfach nicht besser. Und die Arbeit im Weinberg ist einfach zu tun. Es gibt so viel Arbeit zu tun wir haben alle den gleichen Lohn. Und das ist wirklich das Entspannende. Das heißt, wir müssen nicht aufgrund von Leistung uns irgendwas dazu verdienen. Das Gleichnis gilt auch für die Juden damals, weil die sich ja für das auserwählte Volk, die waren das auserwählte Volk, aber die haben sich richtig was drauf eingebildet, dass dann die Heiden irgendwie auch zu Gott kommen sollen. Das war für die unvorstellbar. Und die haben mit Stolz herabgesehen und mit Verachtung haben sie die Heiden gestraft und haben mit denen keinen Umgang gehabt und so weiter. Und sind im Prinzip auch aufgrund dessen, dass sie so stolz waren, durchgereicht worden. Dass sie nicht mehr auf Gottes Reden an sich gehört haben, dass sie Jesus nicht erkannt haben, nur weil er anders war, als sie sich das vorgestellt haben und als sie sich das gewünscht haben. Und das ist auch vergleichbar vielleicht mit so einem, jetzt ist ja gerade Leichtathletik-WM, mit so einem Wettlauf, wenn man da so einen 10.000-Meter-Lauf oder einen Marathon sieht, da sieht man, am Anfang führt wer ganz anders, als hinterher gewinnt. Das ist ganz häufig so. Da geht einer dann richtig schnell das Rennen an und hinterher geht ihm die Puste aus und er hechelt dann ein, zwei Runden hinterher sogar. Und es kommt halt drauf an, wenn man mal Erster ist, sich darauf nichts einzubilden und immer aus der Gnade Jesu zu leben und trotzdem das Rennen zu laufen. Und am Ende wird hinterher abgerechnet, wer gewinnt oder wer nicht gewinnt, wer der Erste ist oder nicht. Und es ist gar nicht so das Ziel, wer ist der Erste, das ist nicht wirklich, sage ich mal, wichtig. Was kommt danach? Nach diesem Gleichnis kommt dann eine Todesankündigung von Jesus. Kurz bevor er nach Jerusalem geht, sagt er, Mensch, ich werde da sterben, ich werde ans Kreuz gehen und den Heiden überliefert werden. Und dann kommt die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das ist mal wieder grandios, wenn man sich das vorstellt. Die Mutter der Söhne des Zebedäus hat sich natürlich auch Gedanken gemacht über das Reich Gottes und wenn Jesus dann mal herrscht und so weiter und hat gesagt, Mensch, meine Söhne, mach das doch so, richte das so ein, dass die links und rechts von dir sitzen in deinem Reich, dass die Ehrenplätze kriegen. Und da kann man sich natürlich fragen, haben die überhaupt nichts gelernt? Aber wir waren nicht dabei, von daher, ich glaube, es ist einfach menschlich und ich glaube, wir neigen da auch zu, sag ich mal, unseren Fokus zu verlieren auf das Wesentliche. Und dann sagt Jesus nochmal in den Versen 25 bis 27, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben, gegen die Menschen. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also das ist das, was die Jünger lernen sollten. Und ich glaube, wenn man so die weitere Geschichte sieht, dann haben die das auch begriffen letztendlich, dass es nicht darauf ankommt, irgendwie viel zu gelten und Machtpositionen inne zu haben, sondern es geht um den Dienst und die haben gedient. Und für uns gilt natürlich das Gleiche. Es geht um den Dienst für Jesus und der Lohn ist das ewige Leben. Und darüber hinaus gibt es eigentlich nichts, was richtig wichtig ist. Man kann sich nichts dazu verdienen. Es gibt noch ein paar Punkte, was uns die Geschichte noch zu sagen hat, die ich mal nur noch mal kurz darstellen möchte. Das erste ist, wie ist denn das mit Gottes Anwerbungsversuch? Der geht da auf den Marktplatz und dann sieht er da die Arbeiter stehen, die Tagelöhner, und verhandelt mit denen um den Lohn. Dann kommen die erstmal in ein Trainee-Programm, dann werden die erstmal gecheckt, dann wird erstmal ein Bewerbungsgespräch geführt und geguckt, was haben die für Fortbildung gemacht und geguckt, was haben die für Voraussetzungen und Gaben und Ausbildung, können die überhaupt da richtig tätig werden oder nicht. Und dann fallen natürlich die Hälfte gleich wieder raus, weil sie nicht geeignet sind. Nee, war nicht so. Der hat die alle genommen. Der hat nicht gefragt, hast du die Fähigkeit, in meinem Reich, in meinem Weinberg mitzuarbeiten? Er hat sie alle genommen. Und du brauchst keine Voraussetzung zu erfüllen. Du brauchst nicht erst besser zu werden, um zu Gott zu kommen. Du kannst genauso kommen, wie du bist. Und mit deinen Fähigkeiten und dich einbringen. Da ist es überhaupt keine Frage. Bist du tollpatschig? Bist du schlau? Bist du weniger gebildet? Hast du reiche Eltern gehabt? Hast du eine gute, eine schlechte Kindheit gehabt? Das ist überhaupt nicht wesentlich. Wesentlich ist einfach, dahin zu kommen, auf dem Marktplatz zu sein und sich von dem Richtigen anwerben zu lassen. Und Voraussetzungen gibt es gar nicht. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er ist nicht für uns gestorben, als wir uns schon angestrengt haben oder so, oder weil wir uns angestrengt haben, zu ihm zu kommen, sondern als wir noch Sünder waren, ist er gestorben für uns. Und das ist wirklich sehr, sehr entspannt. Also es macht keinen Sinn, zu warten, bis ich vielleicht würdiger bin, um in das Reich Gottes zu kommen, um in den Weinberg mitzuarbeiten, oder zu warten, bis ich vielleicht, weiß ich nicht, also bei uns war das auch so, als wir mit dem Lobpreis angefangen haben, da hatte ich vielleicht, war ich sehr autodidaktisch im Gitarrespielen. Ich hatte früher mal mit unserer Pastorensfrau, die hatte mir das beigebracht, für ein Jahr Gitarre gespielt und danach fast nicht. Und dann war es so bei uns hier in dieser Gemeinde, dass plötzlich alle, die sonst Lobpreis gemacht haben, weggegangen sind. Und dann war die Frage, ja, wer macht denn das? Und dann hätte ich natürlich sagen können, so gut kann ich nicht Gitarre spielen, ich kann keinen Lobpreis leiten. So, das haben wir nicht gemacht. Martina hatte zwar Klavier spielen können, die konnte das musikalisch viel besser als ich, immer noch, das ist immer noch so, dass sie musikalisch viel besser ausgebildet ist. Und ja, ich weiß nicht, jetzt kann man irgendwie schon sehen, dass Gott das irgendwie gesegnet hat, wenn wir unseren Lobpreis sehen. Und da habe ich nicht viel zu beigetragen, außer zu sagen, okay, ich mach's. Ich lasse mich von Gott gebrauchen. So. Das Zweite, was man lernen kann, ist, Gott geht dir nach und versucht, dich mit Liebe anzuwerben. Das heißt, der geht nicht nur morgens früh und wenn du später kommst, dann ist es vorbei auf den Marktplatz. Der geht zur dritten, zur neunten, zur sechsten und sogar noch zur elften Stunde hin und versucht dich noch zu überzeugen, Mensch, komm in meinen Weinberg, arbeite für mich. Sei mit mir zusammen, diene mir und so weiter. Und das ist auch was, ist das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Und das ist, zeigt irgendwie Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit. Auch in Verbindung mit dem Lohn, dass dann hinterher alle das Gleiche kriegen, ist irgendwie Gottes Liebe und Barmherzigkeit. So, das Dritte, was man vielleicht daraus lernen kann, ist, man muss gucken, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und Ausschau nach Gott halten und sich ihm zur Verfügung stellen. Die Arbeiter, die wollten Arbeit haben, die sind mit Gott da übereingekommen und sie sind hingegangen und haben im Weinberg gearbeitet. Sie gingen hin. Also sie haben nicht nur irgendwie einen Vertrag abgeschlossen, sie haben den auch eingelöst. Das müssen wir eigentlich auch berücksichtigen. Wenn wir zu Jesus kommen, heißt das nicht, wir nehmen Jesus auf und Schluss. Und dann ist gut. Und wir können machen, was wir wollen. Sondern wir haben eigentlich mit Jesus einen Arbeitsvertrag im Prinzip abgeschlossen, um ihm nachzufolgen. By the way, das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist nicht Arbeit in dem Sinne, dass man irgendwie unter Schweiß mal lochen muss, sondern es ist einfach toll, für Jesus zu arbeiten, an seinem Weinberg mitzuarbeiten. Das ist eigentlich unsere Bestimmung und da kriegen wir wirkliche Zufriedenheit. Nicht durch Besitz oder sonst irgendwas. Also halt Ausschau nach Gott und stell dich ihm zur Verfügung. Der kommt und je früher du kommst, desto besser ist es für dich. Klar kriegst du dann nicht pro Stunde mehr Lohn, aber du bist mit dabei und erlebst die Abenteuer mit ihm. Also würde ich immer empfehlen. Und es waren viele da auf der Suche nach Arbeit auf dem Marktplatz, wenn man so ein Gedränge hat. Da gab es wahrscheinlich auch viele Arbeitgeber. Da gab es auch Arbeitgeber, die das anders gehandhabt haben, die wahrscheinlich erstmal Vorstellungsgespräche gemacht haben und so weiter. Und deswegen waren die Leute wahrscheinlich nicht zur nullten Stunde schon da und konnten zu Gott kommen. Vielleicht haben die mal bei anderen gesucht. Andreas hat immer erzählt, er war in der Esoterik verhaftet, bevor er Jesus gefunden hat. Und das sind so Sachen, man sucht halt einfach nach dem Sinn des Lebens, man sucht nach dem, nach Zufriedenheit, nach Glück und findet es letztlich nicht bei den anderen Arbeitgebern, die da vielleicht auch Weinberge haben, sondern man findet es bei Gott. Und dann geht es halt darum, das auch zu tun. Und sie gingen hin und arbeiteten im Weinberg. Das vierte ist, der Lohn orientiert sich nicht am Leistungsprinzip. Egal wie lange du dabei bist, egal wie viel du arbeitest, der Lohn ist der gleiche. Da passt eigentlich Römer 6, Vers 23 ganz gut. Das kennt, glaube ich, jeder. Mal gucken. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also das ist im eigentlichen Sinne im Reich Gottes kein Lohn, weil er sich eben nicht am Leistungsprinzip orientiert, sondern es ist eine Gnadengabe Gottes, die du bekommst, wenn du ihm dienst, wenn du ihn annimmst in dein Leben. Und der Lohn hängt nicht davon ab, wie lange du gläubig bist, wann du gläubig geworden bist. Der Lohn hängt nicht von deinem Einsatz ab, wie viel Zeit, Geld und Kraft du eingesetzt hast, sondern der Lohn steht fest und das ist eine Gnadengabe. Und das sollten wir nie vergessen. Also, weil wir in so einer Leistungsgesellschaft leben, neigen wir oft dazu, uns zu versuchen, was zu erkaufen durch Leistung und so weiter. Aber das ist nicht das Richtige. So funktioniert es im Reich Gottes nicht. Und da werden wir früher oder später, wenn wir mit unserer eigenen Kraft versuchen, Leistung zu bringen, werden wir an unsere Grenzen stoßen und werden dann in irgendeinem Burnout oder sonst was Unzufriedenheit enden. Und genau das ist auch passiert mit denen, die zuerst da waren. Der fünfte Punkt ist, du hast keinen Grund, neidisch zu sein. Weil du kriegst den Lohn, der dir zusteht, ob du nun von Anfang an dabei bist oder erst am Ende kommst. Warum bist du neidisch? Wir sind häufig, neigen wir dazu, neidisch zu sein. Ich weiß nicht, es gibt so den Ausspruch, der passt auch ganz gut zu Lohn, womit habe ich das verdient? Das hat nicht nur was mit, dass wir neidisch sind auf Belohnungen, die vielleicht Segnungen, die Gott jemandem schenkt. Wir sind manchmal auch neidisch darauf, weil wir es ja viel schwerer haben als alle anderen. Wir haben es so schwer, womit habe ich das verdient? Das ist wieder genau der Punkt. Alles, was passiert, haben wir uns verdient. Das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Also sowohl das Gute als auch das Schlechte haben wir uns nicht verdient. Und das in so einer Haltung, wenn wir das, sag ich mal, uns verinnerlichen, da gibt es nicht so ein, ich habe mir das verdient und geschieht mir recht oder sonst wie, sondern wir sind in der Gnade und können bei Gott alles abladen und können auch, sag ich mal, diese schlechten Zeiten dann annehmen als Geschenk vielleicht, als ein Ding, wo wir was draus lernen können. Wir schauen aber vielmehr auf die anderen und sind neidisch, weil es denen besser geht, weil die es einfacher im Leben haben, weil die vielleicht mehr Geld haben, weil die mehr Gaben haben, die können Instrumente spielen, die können Lieder dichten und die können dies und jenes. Und ich, was kann ich eigentlich? Ich habe keine Gaben, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Und ich glaube, wir wollen auch gar nicht wirklich, dass Gott uns entsprechend dem entlohnt, was wir verdient haben. In Römer 6, Vers 23 steht, der Sünde Lohn ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir uns mal vorstellen, wie wir Gott schon betrübt haben in unserem Leben, selbst auch als Christen, was wir alles für Fehler haben, was ich für Fehler habe, wenn ich mir das vorstelle, Gott wollte das alles aufrechnen und wollte mir einen gerechten Lohn geben, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt irgendwas kriegen würde. Also wahrscheinlich würde ich mir nicht so viel Lohn geben, wenn man das... Also deswegen ist es auch gut, dass Gott uns nicht gerecht entlohnt. Er sagt auch, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer von sich aus. Ja, Also wir müssen immer sehen, dass wir nicht neidisch werden auf irgendwelche Aufgaben oder auf irgendwas, was dem anderen. Also wir schauen immer auf uns, wenn es darum geht, was alles schief läuft und sagen, womit habe ich das verdient? Und wir schauen immer auf die anderen, wenn die viel mehr Gaben und viel mehr Segen und sonst was haben, womit haben die das verdient? Warum kriege ich das nicht? Und das ist irgendwie Quatsch, da drauf zu gucken. Und ich ertappe mich da auch immer selber dran, dass ich da drauf gucke, und das ist immer ein Punkt, wo auch ich Vergebung brauche. Wenn ich denke, Mensch, der hat diese Gabe oder jene Gabe und ich kann nicht predigen vielleicht, oder mir fällt dieses und jenes schwer, irgendwie dran zu bleiben, irgendwie eine Arbeit konsequent zu verfolgen, fällt mir schwer. Ich bin eher so ein Typ, der mal so bei Highlights immer so dabei ist und sich sehr schnell ablenken lässt, wenn irgendwas vorbereitet werden soll. Und da habe ich schon dran zu knapsen. Und dann denke ich mir, Mensch, wäre ich doch zum Beispiel wie Martina, die, sag ich mal, alles schön gut vorausplant, im Blick hat und nie was vergisst. Ich vergesse immer ganz viel, ich vergesse Namen, ich vergesse Termine und so weiter. Wenn ich Martina nicht hätte, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht stehen. So. Ganz einfach. Das, jetzt kommt schon der fünfte Punkt. Also wir haben nur 7 Punkte, es dauert nicht mehr so lange. Ja. Nicht, dass ihr ungeduldig werdet. Fünftens, bei Gott gibt es keine Arbeitslosigkeit. Das heißt, im Weinberg gibt es immer genug zu tun. Du kannst nie sagen, Gott hat keine Verwendung für mich oder es ist gerade keine Arbeit da. Du kannst Gott immer dienen. Und Gott hat immer einen Platz für dich und eine Aufgabe für dich. Und wir denken immer, sag ich mal, oder häufig denken wir, wenn die Aufgabe nicht groß genug ist, das ist auch wieder so ein Punkt. Die muss groß genug sein, damit sie auch wirklich wertvoll ist. Das ist auch Quatsch. Die Aufgabe, die Gott mir zuweist, da muss ich drin arbeiten und damit sollte ich zufrieden sein. Und natürlich kann ich danach streben, weiterzukommen und so weiter. Das ist auch wichtig, dass ich mich weiterentwickle. Aber nicht das als Selbstzweck zu nehmen und immer in der Zukunft zu leben. Wenn ich erstmal das und das, dann kann Gott mich so und so segnen und so weiter. Oder wenn ich erstmal die und die Aufgabe habe, dann kann ich Gott wirklich dienen. Nein, dien ihm da, wo du jetzt bist. An der Stelle. Und da ist auch die Frage, wir können immer eine Aufgabe haben, so ein reines Konsumchristentum gibt es eigentlich nicht. Einfach nur, ich komme in den Gottesdienst, weil mir das so schön gut gefällt und gut tut und lass mich mal bebaucht pinseln. Das ist nicht Gottes Art. Es gibt zwar Zeiten, wo man das mal braucht und wo Gott einem das auch gerne gewährt, aber es ist nicht die eigentliche Zielrichtung vom Glauben oder von Gottesdienst oder von Gemeinde. Es ist nicht da, dass da ein paar Leute sind, die den anderen irgendwie ein super Programm bieten, wie es im Fernsehen ist. Man hat ein Programm, dann kann man umschalten hier und da und dort und dann sind wir in der Gemeinde, da gefällt mir das und in der Gemeinde gefällt mir das und in der Gemeinde gefällt mir das. Es sollte so sein, es gibt einen Ort, wo Gott dich hinstellt und wo du ihm dienen kannst. Und den gilt es wahrzunehmen. Also Gott hat für jeden Verwendung und als ein reines Konsumchristentum wird dich irgendwann nicht glücklich machen. Auch wenn es einen schönen Lobpreis gibt oder dies oder jenes. Da schließt sich gleich der sechste Punkt an. Was ist eigentlich deine Motivation? Wir neigen ja unbewusst dazu, die Maßstäbe dieser Welt auch auf das Reich Gottes zu übertragen. Dann ist die Frage, warum bin ich ein Nachfolger Jesu? Warum bringe ich mich ein? Und vielfach wird das dann auch fromm umschrieben. Sag ich mal, manchmal ist es so, ich möchte mehr Anerkennung bekommen, aber man umschreibt das, ich will Gott dienen oder ich will mehr von Gott sehen oder so. Das ist eigentlich für die Motivation, warum ich Gott diene. Wenn du nur aus der Motivation dienst, mehr von Gott zu sehen, ist es eine eigennützige Motivation. Du arbeitest bei Gott mit, einfach um mehr von Gott zu sehen. Das ist nicht das Ziel, das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel ist einfach, die Liebe Gottes zu erwidern, Beziehung mit ihm zu haben. Und dass man dann mehr von Gott sieht, dass Gott vielleicht auch mehr tut, das kommt automatisch. Oder es kommt vielleicht nicht, dass Gott mehr tut, dass es mehr Wunder gibt. Aber die Wunder, die sollten nie das Ziel sein, weshalb du Jesus dienst. Das ist schön, wenn es Wunder gibt. Also super, freue ich mich drüber. Und immer wenn ich von Heilungen höre oder von sonst wie, dann freue ich mich. Aber ich bin nicht neidisch darauf, dass jetzt in Pensacola oder so eine Riesenerweckung ist. Weil eigentlich die Erweckung an sich ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist die Beziehung, meine, eure, jedes Menschen zu Jesus. Das ist das Ziel. Und klar ist Erweckung toll und sollte man anstreben und so weiter und nachjagen, aber es ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist die Beziehung zu Jesus und Gott dienen aus Liebe. Nicht aus, weil man irgendwas bekommen kann, weil man vielleicht Geschichte schreiben kann oder so. Natürlich ist es schön, Geschichte zu schreiben, aber es darf nicht das eigentliche Ziel sein. Unsere Motivation sollte die Liebe zu Jesus sein. Und als siebten Punkt noch abschließend, der Weinberg. Was ist denn der Weinberg? Der ist das Reich Gottes. Das haben wir ja gesagt. Was ist denn das Reich Gottes, wenn wir Jesus aufgenommen haben? Ist das die Gemeinde? Ist das dann sonntags in Gottesdienst, montags in die Gebetsstunde, dienstags in den Hauskreis oder in Workshop und bei allem mitmachen? Ist das das Reich Gottes? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du ganz in dem Weinberg, dann bist du ganz im Reich Gottes. Dann ist dein ganzes Leben Reich Gottes. Und auch wenn du meinetwegen eine Arbeitsstelle hast, die dir vielleicht gar nicht so dolle gefällt, das ist auch Reich Gottes. Diese Arbeitsstelle, weil das der Platz ist, wo Gott dich hingestellt hat. Und ich glaube, dass viele Veränderungen, die wir uns erhoffen, nicht stattfinden, weil wir so unzufrieden sind mit dem, was in unserem Leben im Moment abläuft. Wo wir arbeiten müssen, wo wir studieren müssen und so weiter. Es ist auch ein Platz, wo du Reich Gottes baust, wenn du studierst. Es ist auch ein Platz, wenn Frank TÜV Prüfer ist und Autos prüft, ist auch ein Platz, wo er Reich Gottes baut. Und ist genauso ein Platz, wenn du zu Hause bist und Kinder erziehst, da baust du Reich Gottes. Wenn du Leute besuchst, dann baust du Reich Gottes. Wenn du auf Geburtstagspartys gehst, dann kannst du das als Reich Gottes wahrnehmen, weil du im Reich Gottes lebst. So. Also dein ganzes Leben ist Reich Gottes. Nicht nur das, was du für Gott tust, so im Besonderen. Nicht nur, wenn du jetzt, sag ich mal, gerade die Gelegenheit hast, in der Arbeit ein Zeugnis zu geben oder mit jemandem über Jesus zu reden. Das ist nicht nur das, das gehört auch dazu, ist wichtig. Aber auch, wenn du einen ganz einfachen TÜV-Prüfschein unterzeichnest oder wenn ich ein Gutachten schreibe für irgendeine Firma, dann mache ich das so, als ob das für Gott ist. Und da gibt es die nächste Stelle. Eine Stelle in Kolosser, ihr Sklaven, also man kann das so auf das Arbeitsleben, sag ich mal, beziehen, gehorcht in allen eurem irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. So, und das ist jetzt keine Aussage, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen. Keine Aussage, was ihr auch tut in der Gemeinde, arbeitet von Herzen. Und das ist das Eigentliche, sondern wenn ihr Sklaven seid und euren Herrn dient, dann tut das so, als ob ihr es für Gott tut. Wenn ihr irgendwie einen Arbeitsplatz habt, der vielleicht nicht schön ist, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Leute gibt, die dir nicht gefallen, tu es so, als ob du es für Gott tust. Und dann werden sich, glaube ich, wenn du dafür dankbar bist, wenn du da, sag ich mal, deinen Platz akzeptierst, den Gott dir da geschenkt hat, dann werden sich die ganzen Situationen auch ändern. Nicht, weil die anderen irgendwie besser werden oder weniger Ärger machen oder so, sondern die werden sich ändern, weil du eine andere Haltung dazu hast. Und das ist auch was Wichtiges, was man so aus diesem Gleichnis, aus dem Reich Gottes mitnehmen kann. Das Reich Gottes ist nicht irgendwas Frommes, sondern das ist unser Leben. Und zwar das Ganze. Ja, also soweit meine Predigt. Sage ich mal Amen und hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen oder so und könnt da was draus mitnehmen. Gut.